Das zweite Gespräch führte Frederik Jäger. Die Sichtung der Filme Zärtlichkeit der Wölfe von Uli Lommel, Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder sowie Eisenhans von Tancred Dorst wird empfohlen.
Herzlich willkommen zum zweiten Kameragespräch mit Jürgen Jürges. Schön, dass Sie da sind. Einen zarten guten Tag. Ich möchte heute über Zärtlichkeit vor allem sprechen. Wir hatten schon gestern Abend einen Film, der die Zärtlichkeit im Titel trägt, die Zärtlichkeit der Wölfe. Wie ich finde, alle drei Filme, die heute Thema sind, also Zärtlichkeit der Wölfe, Angst essen Seele auf und Eisenhans, verbindet auch etwas, ohne das überstrapazieren zu wollen, durchaus eine Form von zärtlicher Blick auf Außenseiter, auf zum Teil Vergewaltiger, Mörder. Diese visuelle Empathie, die wir da entdecken, über die möchte ich gerne ein bisschen heute sprechen. Wir haben natürlich in den Filmen gleichzeitig neben dieser Empathie auch eine Härte, aber eine Härte, die uns auf besondere Weise vermittelt wird. Und um ein bisschen reinzukommen, ich weiß nicht, ob Sie die Zärtlichkeit der Wölfe schon kennen, aber Sie werden zumindest in den Ausschnitten, die natürlich nur informativ sind, Sie hatten gestern die Gelegenheit, das in deutlich besserer Qualität zu sehen. Fangen wir an mit einem Ausschnitt aus Zärtlichkeit der Wölfe. Das ist der Ausschnitt, der auch schon hier blau hinterlegt ist, also der erste Ausschnitt aus Zärtlichkeit der Wölfe, bitte. Es dauert noch ein bisschen länger. Wollen Sie schon was sagen über Ihre Zusammenarbeit mit Uli Lommel?
Ja, kann ich machen. Ja.
Dürfte gehen. Ist es an?
Hallo, ja. Ja, meine Zusammenarbeit mit Uli Lommel, die begann eigentlich, es lief eigentlich über Rainer Werner Fassbinder alles. Wir haben während der Fassbinder in Bochum am Theater war, konnten wir den Film drehen und zwar mit Schauspielern von dem Theater. Sonst hätten wir den Film überhaupt nicht finanzieren können. Ich mache später weiter.
Der nun gezeigte Ausschnitt zeigt den Protagonisten aus Zärtlichkeit der Wölfe, Hamann, der einen jungen obdachlosen Ausreißer am Bahnhof zu sich aufnimmt und endet dann nach einem Schnitt in seiner Wohnung, wo er ihm Trinken und Essen gibt, um ihn schließlich aus dem Raum zu führen.
Der Ausschnitt hat Sie ein bisschen unterbrochen, als Sie angefangen haben zu erzählen von Ihrer Zusammenarbeit mit Uli Lommel. Sie haben während der Theaterproduktion haben Sie gearbeitet.
Ja, wir konnten den Film eigentlich nur machen, weil der Fassbinder damals unter der Intendanz von Zadek am Bochumer Theater als Regisseur gearbeitet hat. Und wir haben uns die ganzen Darsteller, die in seinem Stück da liefen, mitspielten, konnten wir nach den Proben immer also zum Drehen nehmen. Und dadurch konnten wir den Film überhaupt mit so hochkarätigen Leuten machen. Also der waren ja alles absolute damals, also tolle Schauspieler, die Carsten sind, die Brigitte Mira, der Fassbinder selbst. Und also war ganz toll, muss ich sagen.
Und das heißt, Sie haben nachts nach den Proben haben Sie gedreht?
Ja, meistens so.
Also tagsüber wurde aber was anderes geprobt?
Ja, da wurde Theater gebaut. Und wenn der Fassbinder uns bestrafen wollte und wir nicht, weil wir irgendwie nicht fügsam gewesen sind, denn hat uns die Schauspieler zu spät geschickt oder gar nicht geschickt. Und dann standen wir da und die Schauspieler.
Fassbinder hat den Film auch produziert.
Der hatte ja mit der Tango-Film damals, ja.
Und Kurt Raab hat die Vorlage geliefert, das Drehbuch geschrieben.
Genau, der Kurt Raab, das war ja eigentlich sein Stoff überhaupt nicht. Kurt war ja, also für mich ist ja Kurt, das ist ja der personifizierte Hamann. Also ich meine jetzt nicht, dass er Massenmörder war oder so, aber er hat sich da so stark mit identifiziert. Und so. Und dann sieht er auch so den Film, eigentlich als seinen Film an und oder da an und den. Er hatte da wirklich starken Einfluss drauf und hat auch bei der Regie eben oft mit, also Ratschläge gegeben, sagen wir mal. Ne?
Wenn man jetzt diesen Ausschnitt sieht, also ich musste da bei der Lichtsetzung auch ein bisschen an Film Noir denken. Mhm. Wie haben Sie da gearbeitet? Also ist das alles von Ihnen gesetzt und also wie ist das entstanden?
Das ist so entstanden. Damals hatten wir nur ein Filmmaterial, was 100 Asa hatte, also recht unempfindlich, und wir hatten wenig. Der Stil ist eigentlich eine Notlösung, weil wir hatten schlichtweg kein Licht, wir hatten ganz wenig Licht. Alles Licht, was Sie sehen, ist gesetzt von mir. Ne? Wir hatten wirklich nur ganz paar simple Einheiten. Also, wir hatten also nur ein ganz paar simple Einheiten und damit mussten wir auskommen. Und das hat natürlich, in dem Fall bringt so eine Reduzierung manchmal ganz gute Ergebnisse. Ich bin sicher, wenn man so viel zur Verfügung gehabt hätte wie heute, also wenn man heute darauf zurückgreifen kann, wäre es eventuell anders geworden. Aber so musste man sich einfach einschränken und so. Und dann
haben Sie da besonders drüber nachgedacht oder also vielleicht in Zusammenarbeit mit der Regie oder auch mit Kurt Raab, wie Sie das auf eine Art und Weise einfangen, dass tatsächlich das sehr ambivalent wirkt. Also diese, es gibt auch bei dem Jungen, der ja eigentlich das nächste Opfer ist, sieht man aus dem auch eine Freude herausstrahlen. Der hat nicht nur die Jugendlichkeit, sondern hat auch was, meinetwegen Engelhaftes oder jedenfalls was sehr sehr Zärtliches, und das Verhältnis zwischen den beiden wirkt auch so. Also da gibt es etwas, was sicherlich die Bedrohlichkeit nicht versteckt, aber zumindest kontrastiert.
Diese was Sie angesprochen haben, diese Engelhaftigkeit von dem Opfer, also das ist ja nicht nur der eine Junge, es sind alles, also ungefähr die gleichen Typen, alle sehr, sehr, sehr schön, sehr zart und im Gegensatz dazu eben der Kurt Raab, der also für mich auch eine Zärtlichkeit hat. Also er wirkt zwar sehr brutal und sehr, 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 ja, unheimlich manchmal, aber er hat trotzdem eine Zart, er ist für mich ein sanfter Töter. Also, ne? Und das war, und da muss ich sagen, ist wirklich, das kommt sehr stark von dem Kurt Raab eben, von seiner Person und auch wie er dann darauf eingewirkt hat und wie er daran beteiligt war. Er hat ja auch die Motive sehr stark mit ausgesucht und auch er hat auch das Casting gemacht. Also das ist wirklich sehr stark der Einfluss von Kurt gewesen. Und wir haben darüber, über die Sache, wie wir es aufnehmen und so, haben wir eigentlich gar nicht so viel gesprochen. Das hat sich so ergeben denn und so. Und wir haben dann, und das hat sich einfach so ergeben.
Heißt das, Sie haben vorher keine Auflösung gemacht? Oder die haben Sie?
Nein.
Gar keine?
Nein, wir haben denn die, wir haben ja auch manchmal erst am Nachmittag vorher das Motiv bekommen oder gefunden. Das war oft sehr spontan. Also nur natürlich am Bahnhof, da muss man natürlich Genehmigungen haben und gewisse Sachen absperren für uns und so. Aber und etwas Licht vorbereiten von den 5 Lampen, die wir da hatten. Und dann das andere war recht spontan alles.
Weil selbst der Bahnhof wirkt vollkommen abstrakt. Ne? Also man könnte sich vorstellen, dass es gar kein Bahnhof ist, sondern dass es vielleicht gebaut ist. Oder?
Ja, stimmt, weil es auch sehr mit diesem Rundbogen oder Halbbogenfenster dahinter, das wirkt immer wirklich sehr, 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 sehr wie ein Studiobau oder sowas, ne?
Ja. Es gibt eine wahnsinnige Einfachheit der filmischen Mittel, sowohl in dem als auch in Angst, Essen, Seele auf, zu dem wir gleich noch kommen. Ich würde einen zweiten Ausschnitt zeigen, auch aus Zärtlichkeit der Wölfe, wo die Kamera sich ein bisschen verändert, und zwar wo die Kamera tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung und auch verschiedene Perspektiven einnimmt. Das ist auch eine Wandlung im Film, die Sie da vielleicht beobachten können. Also ich würde gerne den Ausschnitt Nummer 2 von Zärtlichkeit der Wölfe zeigen, wo auch ein Mord zu beobachten ist.
Ich kann ja in der Zeit man noch ein bisschen was erzählen so. Nee, doch nicht.
Im folgenden Ausschnitt aus Zärtlichkeit der Wölfe ist der als Frau gekleidete Hamann zu sehen, der sich nach einem Gebet auf Lateinisch einkleidet und einen Mord begeht.
Tolle Szene, also beeindruckend, was da auch mit der Kamera passiert. Hey, können Sie ein bisschen was erzählen? Also ich finde sowohl von der Lichtsetzung, also da verändert sich ja was im Verhältnis zu vorher, wie dieser Innenraum ausgeleuchtet ist, vielleicht dazu?
Ja, ich meine, wir haben da weiterhin ein sehr einfaches Licht gehabt und es war mir erst, Entschuldigung, eigentlich zu einfach. Und dann hatte ich immer am Anfang so die Probleme mit seiner Glatze, weil die strahlte immer so raus und so. Und da habe ich nachher als wirklich guten Effekt angesehen, weil das ist so, er ist so kahl und so nackt und so. Und hat durch diese Glatze und durch seinen runden Kopf wirkt er auf mich wie ein Tier manchmal, aber trotzdem mit so einer Zärtlichkeit und so einer Lust manchmal. Also auch seine Lust kommt da sehr stark raus, finde ich.
Am Anfang sind wir, also wenn wir oben sind im Zimmer, sind wir erst auf dem Gesicht und fahren sie langsam von ihm weg, bis die Hände, die ganzen dicken Hände zu sehen sind, die danach gleich den Mord begehen werden, und dann gehen sie mit ihm los. Und da haben wir dann, also die Kamera wird sehr viel mobiler, also grundsätzlich ist sie ja oft relativ statisch, und da haben sie dann den Mord ist von verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen.
Da haben wir den einfach mehr, also ich möchte mal illustriert sozusagen, weil es einfach damit man da, also diese starren Bilder, diese langen Bilder, die da so stehen, die haben wirklich stehen lassen, weil sie das auch getragen haben. Ich meine, man kann Bild lange stehen lassen, wenn es was zu sehen gibt und wenn es eine Spannung hat und so. Und bei dieser Mordszene sind wir natürlich dran geblieben, um also dann auch den ganzen Vorgang so wirklich nahe zu zeigen, und auch so eine, das gibt ja so eine Brutalität irgendwie so. Aber nicht so eine, Also für mich nicht so eine abstoßende Brutalität, sondern das ist auch wieder so eine Brutalität, die in dieser, die in der Hamann eben gefangen ist und so. Ich kann da sehr, sehr schwer was drüber sagen, über den Kurt, weil ich so noch so, obwohl es schon 40 Jahre her ist, immer noch so gefangen bin in dieser Sache da.
Es ist, ja, also sicherlich hat es auch was ein bisschen Raues, aber gleichzeitig eben diesen impressionistischen und auch empathischen Blick. Was ich ganz toll finde, ist, wenn wir dann ins Zimmer reinspringen und der Spiegel und der Blick dann drauf, und da gibt es ja quasi dreimal einen Perspektivwechsel, weil wir auch seinem Blick folgen. Also er guckt ja falsch rum quasi. Also er wechselt mehrmals den Blick, und erst dann gehen wir auf die Auflösung, genau.
Ja. Ich meine, wir haben diesen Spiegel natürlich erstmal reingenommen, weil der erzeugt irgendwie eine Irritation erstmal. Weil man weiß zwar, man weiß nicht, ob's, was es ist, aber man weiß, da stimmt irgendwas nicht. Weil irgendwie, und nach einer ganzen Zeit löst sich das eben auf durch diesen Schwenk ins Reale sozusagen, und dann gehen wir auch wieder sehr nah ran und so an den Kurt, wie er denn so rumkommt zu uns. Und das braucht man natürlich da, glaube ich, um da wirklich so eine intensive Beziehung herzustellen, weil das wird durch diese Nähe ja mit einmal sehr eng. So, ne? Also dieses, und auch seine, wie er da so, wie er reagiert und wie er den Hans da eben so, sich da so ihm ausliefert sozusagen.
Ne? Das erste, wie in diesem Film, wir kriegen gleich nochmal welche zu sehen in Angst, Essen, Seele auf.
Und der hier, der war besonders beliebt von dem Rainer Will, weil er eben eine bestimmte Größe hat und einen großen Leberfleck hatte. Also da war der Kurt Raab und da warst du wieder ganz angefeuert davon. Aber das nur nebenbei.
Wir würden dann gleich auch schon zum nächsten Ausschnitt gehen, zu Angst, Essen, Seele auf. Und zwar ist es der Ausschnitt, der erste Ausschnitt genau von Angst, Essen, Seele auf. Und da würde ich genau auf die Gruppen gucken. Also da haben wir immer wieder mehrere Leute, die zusammen gefilmt werden. Das ist sicherlich bei Angst, Essen, Seele auf tolle Kombination aus theatraler Positionierung und dann wieder Dynamik, die sich abwechseln.
Nun folgt ein Ausschnitt aus Angst, Essen, Seele auf, der die Nachbarin von Emmy Gorowski im Treppenhaus mit zwei Polizisten zeigt, die schließlich bei Emmy klingeln, um sie aufzufordern, die spielende Musik leiser zu drehen. In ihrer Wohnung sitzt Besuch bei Gesellschaftsspielen zusammen. Nach einem Schnitt sitzt Emmy im Treppenhaus, isoliert von einer höher sitzenden Gruppe von Frauen.
Am Anfang sehen wir die zwei Nachbarinnen mit zwei Polizisten, die wie im Schulterschluss da stehen, aber der Schulterschluss funktioniert nicht, aber die stehen wirklich so aufgereiht auf der Treppe, und dann kommen wir hinein in eine soziale Situation, die tatsächlich als soziale Situation funktioniert. Und in der Szene danach gibt's die, was sie toll betonen mit der Fahrt und dann mit dem Wechsel der Perspektiven, die Vereinsamung von der Protagonistin.
Genau, bei dieser Fahrt habe ich erst so eine Halbtotale, wo die ganze Gruppe zu sehen ist, und dann leiten wir die Isolierung der Emmy ein mit dieser Seitenfahrt und dann einen der ganz seltenen Zoom-Fahrten auf sie rauf, damit sie isoliert ist, also alleine da sitzt, und die Gruppe, die geht dann ja weg. Also das ist so der Übergang von ihrer Gruppe, von ihren ehemaligen Kolleginnen, die dann da eben sie sozusagen isolieren und aussondern. Ne? Und das war auch eben ein ganz einfaches Mittel, eine Seitenwand und dann etwas verengen und dass sie alleine sitzt denn da.
Ja, diese Treppenhäuser sind immer wieder ein tolles Motiv.
Ja, also speziell hier diese Münchner Häuser, weil die so viele Gitter haben und Geländer und sowas. Und das war, die waren immer sehr, sehr schön eigentlich zu, also optisch zu verarbeiten und so. Und wir haben da in diesem Film wirklich sehr viele Durchblicke gehabt, sehr viele. Dadurch entsteht natürlich eine Enge, eine große Enge. Und man sieht auch, dass die Menschen eben eingezwängt sind und in die Konventionen und so und eben optisch auch. Ne?
Es gibt auch eine tolle Szene, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, wo sie im Biergarten alleine sitzen. Es hat wohl vorher geregnet und sonst sitzt dort niemand, aber es stehen wieder Zuschauer etwas weiter weg und hat diese Vereinsamung, aber in einem eigentlich sozialen Raum.
Ja, genau. Ja, das war unser erster Drehtag von dem Film. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und wir haben, das war einfach die Annäherung von der totalen in die wirklich nahe. Und man sieht dann über die Schulter vom Ali rüber. Und zwar nicht, wie man es normalerweise machen würde, mit einem dezenten Anschnitt, sondern also der ganze Rücken ist ja beinahe drin und auch sein Kopf. Das heißt, die Emmy ist ganz, ganz klein und also hinter diesem massigen Menschen da, ne? Der ja aber auch in gewisser Weise auch Schutz gibt, denn.
Mit Rainer Werner Fassbinder haben Sie, wenn ich mich nicht täusche, zweimal zusammengearbeitet.
Dreimal.
Dreimal?
Viermal.
Viermal?
Viermal. Also ich habe gemeint, also eigentlich fünfmal, aber
also als Regisseur meinte ich, aber
ja. Als Regisseur war es Angst ist Seele auf, dann war es Effi Briest, dann war es Angst vor der Angst und dann war es der halbe Satanswarten, der früher hieß
welche Hälfte?
Eine Reise ins Innere der Trauer und dann das wurde dann sehr viel, da wurde der Film gestoppt und wurden Schauspieler ausgewechselt. Ich wurde ausgewechselt und ein Jahr später wurde der Film weitergedreht, weil der Rainer das mehr komödiantisch haben wollte. Also, das war erst ein sehr ernstes Buch und da wollte das also umschreiben und hat es dann auf diese etwas witzige Art gemacht. Und da meinte er, dass dafür der Ballhaus für solche leichteren Sachen der richtige Mann wäre als ich.
Wie kann man sich die Arbeit vorstellen am Angst, Essen, Seele auf? Sie haben schon gesagt, Sie hatten sehr wenig Tage. Sie hatten 13?
Wir hatten 13 Drehtage dafür. Und das kam überhaupt so zustande, dass ich einen Anruf bekam und dann was der Rainer Fassbinder möchte dich mal sprechen, bin ich hingegangen und dann gab es so ein Buch von 60 Seiten und hieß es, wir haben 150.000 Mark, wir können 13 Drehtage drehen, wir werden große technische Abstriche machen müssen, machst du mit, hast du Lust? Und so habe ich gesagt, wenn du dich auch dran hältst nachher, dann mache ich mit. Und da hat sich das ergeben. Und wir haben dann sehr schnell die Motive gesucht, sehr schnell den Cast gehabt und dann also sofort angefangen. Ich dachte, das war innerhalb von 10 Tagen alles. Denn. Also die ganze Vorbereitung und so. Und lief das schlagartig durch. Und die Arbeit mit ihm war einfach so, er hat wirklich die Auflösung, die Grundauflösung hatte er, die skizzierte er so schnell dahin, ging ins Café und dann leuchtete ich ein, wir fangen an zu proben und dann kam er wieder und dann haben wir noch zwei, dreimal geprobt und dann wurde gedreht, zweimal höchstens und dann war es gut.
Das ist eine Ihrer Spezialitäten, zu wissen, wie man Geld spart, wie man ökonomisch dreht.
Ja, die Produktionen sind anderer Meinung, meistens aber. Aber ne, ich arbeite schon sehr sparsam, finde ich. Also weil ich auch, ich komme ja eben aus dieser Ecke. Ich habe angefangen mit Fassbinder und so. Und das war halt die Zeit, wo einfach kein großes Geld da war. Und da musste man einfach mit wenig Mitteln etwas erreichen. Bei uns hieß es damals immer, spaßeshalber, mit wenig Mitteln nicht erreicht. Aber das war wirklich, wir müssen wirklich damit mit sehr, sehr ökonomisch arbeiten. Und das hat auch Vorteile, finde ich manchmal.
Ich glaube, dass die Effekte groß sein können. Also wir sehen gleich noch einen Ausschnitt. Wir haben schon kurz über die Rahmung gesprochen, die sehr wichtig sind in dem Film, dass tatsächlich also emotional oder affektive Wirkungen durch sehr wenig stilistische Mittel entstehen können bereits. Mhm. Also
wir machen also das also noch weiter getrieben bei der Effie Briest, allerdings auf eine etwas andere Weise. Da ging es immer in Spiegel. Es war immer, also es gab wahnsinnig viele Spiegelfahrten und Einstellungen über Spiegel. Also nie was, nichts Direktes, sondern immer sehr distanziert. Also der Spiegel, der schafft ja auch so eine Distanz. Und so, ne?
Wobei das nicht unbedingt das einfacher macht zu drehen, oder?
Nö, das nicht, absolut nicht. Aber da habe ich gelernt, wie man mit Spiegeln umgeht. Und ich mag Spiegel auch sehr gerne. Also weil die auch so optisch, die kann man sehr gut optisch einsetzen einfach.
Okay, dann würden wir jetzt den nächsten Ausschnitt ansehen aus Angst, Essen, Seele auf. Emmy weint und hier kommt dann der nächste Penis. Wir sehen ihn gleich, wie er fremd geht. Fast alles mit den Rahmungen, mit den Türrahmen, mit dem im Hintergrund haben wir das Treppenhaus und die verschiedenen Perspektiven, die Wechsel an Örtlichkeiten und auch den Spiegel, der durch den wir dann Barbara zusehen können, wie sie sich auszieht.
Ja,
genau.
Ja, ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man so eine Gelegenheit hat, das denn also verbinden zu können. Diese, also sie geht nach rechts ins Bad und wir haben links den Spiegel und sehen über den Spiegel, denn was sie macht, das gibt einfach eine andere Tiefe im Bild für die, und es gibt auch so eine Voyeurs Perspektive etwas, immer, also im Spiegel gibt es ja immer etwas, und das gibt einfach mehr Spannung, finde ich, in so einem Bild. Und unsere Motive waren ja wirklich sehr, sehr einfach da und sehr, sehr, sehr eng und so. Und da haben wir natürlich alle solche Sachen nutzen müssen, um da also auch, das ist auch eine Sache, dadurch spart man natürlich einen Schnitt. Ne? Also, dann braucht man nicht extra umzuschneiden auf sie, sondern. Also da spielen sehr viele solche Sachen mit. Wir mussten ja auch wirklich auch, also mit diesem, wenn er dann auf dem Bett sitzt, der Ali, und dann sie da kommt, und das war eine von meinen Hauptschmerzpunkten, weil ich war da wirklich angelangt. Ich konnte von außen nichts geben, ich konnte nur von innen was geben, und das sieht dann immer schwierig aus, also das sieht oft nicht gut aus. Da habe ich immer, wegen dieses Bild habe ich also lange Zeit gelitten. Ich bin immer, wenn ich das gesehen habe, immer im Sessel versunken, weil es einfach, ich hätte eigentlich da lieber ein anderes Licht gehabt, aber es war nicht möglich. Aber dann musste man einfach daraus irgendwas machen und dann auch zu stehen. Und das sieht jetzt, wenn ich es jetzt ansehe, sieht es auch okay aus. Aber hat es auch so eine. Ich meine, man entscheidet sowas ja nicht nur nach so, dass man hat seine, wie man das Licht machen würde. Und trotzdem, wenn man denn sowas sieht, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich da stimmt doch irgendwie. Das hat eine gewisse Atmosphäre, ist nicht schön und nichts, aber es einfach hat trotzdem eine Atmosphäre, die man mit sowas Simplen.
Jetzt auch der Wechsel aus den Nahen und dann in die Einsamkeit, die letztlich sich nicht auflösen lässt. Ja. Also wir kommen ja dann wieder in die fernere Perspektive und
wieder Licht, mit Rahmen eben.
Ja, und den Rahmen.
Genau, wieder mit dem Rahmen. Also der Rahmen war damals sehr, also für diese beiden Filme eben sehr, sehr stark.
Ich würde, bevor wir die Diskussion öffnen, würde ich noch einen Ausschnitt zeigen aus Eisenhans, bei dem es, also es ist ein Film, der besteht aus, leider, bitte entschuldigen Sie die Qualität, es gibt von dem Film keine DVD, keine Blu-ray, das heißt, es ist ein Scan von einem von einer Fernsehaufzeichnung. Es gibt ganz viele herausragende Bilder in dem Film. Also es ist ein Film, der hat unheimliche schöpferische Kraft in den Bildern. Da gibt es natürlich viele Szenen im Wald oder auch die Inszenierung von Hans als zarter Koloss. Ich will auch was von der Leichtigkeit zeigen. Und da haben wir, das ist auch etwas, was die drei Filme für mich verbinden. Würde ich besonders bei der Szene, da könnten wir jetzt den Ausschnitt ansehen von Eisenhans, auf das Licht achten und wie das Licht und die Schatten inszeniert werden. Das ist der Ausschnitt, der beginnt mit einer, also ich würde es als Traumsequenz deuten, eine Tanzsequenz, die nicht dem eigentlichen Narrativ entspricht. Vielleicht können Sie uns auch was zur Zusammenarbeit mit Tancred d'Ors sagen.
Ja. Sehr gerne. Also erstmal zu dieser Tanzszene da. Das ist also für mich eine sehr, sehr anrührende Szene. Also untermalt mit dieser etwas kitschigen Musik, aber sehr, sehr, also für mich sehr anrührend. Und man sieht diesen plumpen Kraftmenschen da tanzen mit seinem Engel. Und das kam, also ich finde, man sieht erst die ganze, alle Tänzer darum tanzen und dann schälen wir ihn da etwas raus und so. Und diese Bewegung von ihm haben für mich sowas Anrührendes und sowas Tragisches auch, weil man ahnt ja schon, also wo es hingeht, denn und er kann sich dagegen nicht wehren. Das ist sein Schicksal, dieses Mädchen. Und das ist einfach für mich einer der schönsten Filme, die ich gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Und den habe ich schon 1982 gedreht oder 83. Und mit dem Tanke war es eben so, dass er die Arbeit mit ihm war ganz wunderbar, also weil der hat einen großen Spielraum gelassen, also was die Umsetzung des Buches und so betraf. Er hat manchmal nur irgendwelche Bilder so angesprochen. In dem Film ist doch eine Szene, wie dieser einbeinige Wirt auf dem Boden liegt in der Küche und versucht hochzukommen, wieder aufzustehen. Und das gelingt ihm eben mit dem einen Bein eben nur sehr schlecht. Und da sprach er immer von einem Käfer, der auf dem Rücken liegt und versucht hochzukommen und so. Und daraus haben wir diese Szene entwickelt. Also da muss ich sagen, der ist optisch, das war auch so toll aus dem Grunde, weil das ist nie ein ganz realistischer Film ist. Der hat immer eine fantastische Ebene. Und das finde ich total daran. Man konnte natürlich auch eben bei diesem, wenn die Marga da auf die Stühle steigt und so, und dann da, und der Schnitt auf den Habeck, wie er da um die Ecke guckt, da habe ich ihren Schatten da an die Wand gemacht, weil das geht natürlich vom rein logischen Licht geht das gar nicht, weil der wo soll herkommen, aber das ist einfach wieder denn der Engel, der da so erscheint. Und das haben wir auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln gelöst. Und wir haben es, und das war einfach immer nur eine Möglichkeit, irgendwas zu improvisieren. Und die Arbeit war eben so schön mit ihm, weil er sehr offen war dafür, also für solche Sachen. Wir haben auch über die Dialoge geredet und da konnte man auch irgendwie Einfluss nehmen. Und das ist natürlich der Vorteil manchmal von Theaterregisseuren, wenn die einen Film machen, oder von reinen Autoren, dass die da einem einen sehr großen Spielraum lassen. Das wird wirklich schön, mit dem zu arbeiten.
Ich würde die Gelegenheit nutzen, die Diskussion zu öffnen für Ihre Anmerkungen oder Fragen zu dem, was Sie jetzt gesehen haben, vielleicht auch andere Filme, die Sie begleitet haben. Wenn es Meldungen gibt, werden wir ein Mikrofon rumgehen lassen, da wir auch aufzeichnen. Gibt es bereits Meldungen? Vorne?
Ich würd gerne was wissen zu der Technik von den 73er-Filmen. Die sind ja irgendwie nachsynchronisiert, so sieht es jedenfalls aus. Ist da mit O-Ton gedreht worden? Ist es nur stumm gedreht worden?
Und wir haben die ganzen Fassbinder-Filme bis 76, wurden alle stumm gedreht. Alle mit der Arri 2C, also einfachstes Modell. Und es wurde alles nachsynchronisiert. Also das hat er auch gemacht, weil man da natürlich schneller drehen kann, weil sonst muss man immer auf den Ton Rücksicht nehmen, weil eben sehr viele Umweltgeräusche sind und so. Also dadurch konnten wir also drehen, wenn wir fertig waren. Und es war noch ein Nebeneffekt, den er haben wollte, dass man dadurch so eine gewisse Künstlichkeit erzeugt auch. Weil das ist ja ein ganz simpler und steriler Ton. Es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, aber sehr, sehr dezent alles und eben sehr weit vorne die Sprache, ne? Also mit Ton wurde, glaube ich, erst gedreht ab Polvisa, also ab 77, 78 so.
Es gibt auch so, wenn man aufmerksam ist oder drauf guckt, dann sieht man auch manchmal so Effekte, dass gerade eigentlich jemand anderes redet als die Person, die man hört. Aber hier gibt es eine Meldung. Und da dann.
Ja, eine Angst, Essen, Seele auf ist ja ein Film, der oft mit Fassbinders Faszination auch am Werk von Douglas Sirk in Verbindung gebracht wird, den er ja auch zu der Zeit dann kennengelernt hat in der Schweiz. War sowas dann auch mal Thema in der Vorbereitung oder währenddessen, dass man zusammen solche Filme geschaut hat und darauf Bezug genommen wurde? Also sozusagen diese ganzen Rahmungen, Spiegelgeschichten, die ja in Sirks Universal Melodramen der 50er Jahre, die Russell Matty gleich größtenteils fotografiert hat. Also ob das explizit auch Thema war in der ästhetischen Gestaltung des Films.
Absolut war es Thema. Nur es wurde also vorausgesetzt, dass man Sirks Filme kennt und so, und dadurch eben man konnte dann direkt Bezug darauf genommen werden und so. Und das war immer sehr, sehr, sehr gegenwärtig in den Besprechung und so, ja, also das war immer, es war eigentlich immer Thema. Es war nie das Gefühl, dass irgendwas geklaut wurde, sondern das wurde nur eben als man hat sich angeguckt und war hat da eben dann was Eigenes daraus gemacht und so. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man irgendwas irgendein Plagiat macht oder sowas. Manchmal ein Zitat vielleicht, aber nicht mehr. Ja.
Gab da eine Meldung? Nee, hier zwei. Hinten? Ja.
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, was mir aufgefallen ist, eben bei der Tanzszene. Es ist für mich so ein Idealfall, wo alles zusammenspielt. Schauspieler, Kamera, Regie, also bis ins Detail. Also das ist eine Überhöhung, findet da statt. Der Kreis öffnet sich ein bisschen, die beiden sind allein in der Mitte. Und wenn man genau hingeschaut hat, sah man, wie die sich berührt haben, also wie sie sich angefasst haben. Also sie hielt sich am Stoff fest, er hat irgendwie nur ihr Handgelenk gepackt und so haben die getanzt. Und da geht das für mich alles wunderbar zusammen. Also alles ist perfekt da in dem Bild. Also das hat man nicht immer, das weiß ich, aber da ist es wirklich sehr gelungen.
Das ist schön, ja, das freut mich sehr. Und ich meine, wir haben das, es wurde... Ja, das hat sich wirklich so ergeben. Wir haben diese Szene gestellt und die Tänzer aufgebaut und so. Und ich habe dann versucht, die beiden zu isolieren. Ich hatte ja einen Zoom drauf, wie sie gesehen haben, wir sind ja angefahren etwas, um den richtig zu isolieren und die beiden nur als sozusagen im Zentrum zu haben. So, und das war, und diese Tapsigkeit und diese Zärtlichkeit von den beiden, das ist natürlich ein ganz toll. Ich meine, das war, also die beiden Schauspieler waren so wunderbar. Das war Susanne Luthers erster großer Film. Und sie war damals 20 Jahre alt erst, aber hat sich wirklich ganz toll. Ich meine, die sind sämtliche Schauspieler in dem Film, finde ich hervorragend. Also der Schroth sowieso, also der Olszewski. Und eigentlich alle selbst. Und ich habe, nachdem der Film rausgekommen war, ich glaube, der kam 83 oder 84 Jahre raus, habe ich im Spiegel eine Kritik gelesen, die fing an mit einem, wieder ein düsteres Grenzlanddrama. Da habe ich schon gedacht, ich gleich die Kritik zugeklappt. Ich glaube, ich habe nicht mehr gelesen, weil das war für mich nie ein düsteres Ding. Das war für mich ein ganz, ganz zärtlicher Liebesfilm. Inzessiös hin oder nicht, aber das sind zwei Menschen, die irgendwie, die beide Außenseiter sind und beide eben sich aneinander klammern sozusagen. Das war also für mich ein ganz, ganz, ganz zärtlicher Film.
Stefan, mein Name. Mich interessiert das Thema Auflösung und die Zusammenarbeit mit Regisseuren noch mal mehr. Du hast ja eben schon was erzählt. Gestern haben wir John Rabe gesehen, heute Angst, Essen, Seele auf. Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit den Regisseuren? Wie verhältst du dich? Wie nimmst du Einfluss? Wie gehst du damit um?
Also Einfluss nehme ich meistens sehr, sehr dezent nur, weil das man einfach, ja, man kann einfach beim, was soll ich sagen, ich meine, man redet über das Buch, man löst auf zusammen und hat also verschiedene Meinungen eventuell oder auch nicht. Und ich meine, das ist immer so, dass es, bei Leuten wie Fassbinder und Haneke, ich möchte die beiden jetzt mal in einem Atemzug nennen, weil die beide sehr, sehr, sehr konkret sind in ihren Vorgaben. Da ist klar, da gibt es überhaupt kein Reden. Auch bei Haneke, der hat sein Storyboard und das wird so gemacht. Also da kann man sagen, vielleicht auch so ein bisschen, na, das machen wir nicht. Und bei Fassbinder war es etwas ähnlich, der war etwas offener, hat einem auch später mehr Spielraum gelassen, ist manchmal auch weggegangen, wenn es um unwichtige Szenen ging und so. Ne? Aber die anderen, so zum Beispiel Gallenberger mit John Rabe, da haben wir uns also wirklich sehr genau abgesprochen und sehr genau alles aufgelöst. Weil natürlich so ein Film, das waren 17 oder 18 Millionen Projekt, das muss natürlich sehr genau geplant werden und sehr genau, wann dreht man wo was und so, sonst geht es einfach nicht. Und da sind natürlich absolut genaue Absprachen nötig und so. Ne? Und auch was Auflösung betrifft eben. Weil was man vorher nicht ansagt, das ist dann ja nicht da oder nicht im Bild oder was. Oder nicht, das
Haneke werden wir heute Nachmittag noch mehr erfahren. Da gibt es noch ein Gespräch mit einem Schwerpunkt auf Haneke. Hier gibt es noch eine Meldung.
Ja, ich finde das sehr interessant, was du über die Zusammenarbeit mit Fassbinder gesagt hast, was das Drehen der Filme betrifft, ohne Ton. Jetzt erklärt sich für mich vieles von dem, was diese Filme an Überzeugungskraft haben. Zum Beispiel spürt man, dass die Szenen wirklich so gedreht sind wie, Achtung, jetzt geht's los. Und dann wird gedreht, ja. Und ohne lange Proben und ohne lange Bedenken und Warten und da kommt ein Flugzeug und hier müssen wir jetzt nochmal ein Momentchen warten, sondern es ist wirklich wie auf Kommando, ja, gehen die Szenen. Und man muss sich das vorstellen, die 2C ist ja so laut wie eine Nähmaschine, wenn die läuft. Das heißt, ein Höllenlärm am Set und die Schauspieler spielen und Man kriegt durch diese Arbeitsweise eine ganz tolle Konzentration auf das Wesentliche und lässt alles andere weg. Und das sieht man in diesen Filmen. Der zweite Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, mir wird jetzt auch klar, warum da so ein exzellentes Deutsch gesprochen wird in den Dialogen. Die Sprache ist ja unheimlich gepflegt, ja? Unheimlich präzise und unheimlich genau.
Man versteht es auch gut, ne? Und man versteht es auch gut, ne?
Und man versteht jeden Satz, ja? Also ich finde das hochinteressant und es ist wirklich zu fragen, wie weit diese Arbeitsweise nicht auch wirklich interessant ist. Ich erinnere mal an Robbie Müller, der hier saß und gesagt hat, dieses ewige, den großen Tanker in Beschleunigung bringen und dann wieder anhalten und sagen, Moment, wir müssen jetzt erstmal umbauen und wir müssen jetzt hier alles machen und dann soll man die Schauspieler wieder in Gang bringen. Man muss den Tanker wieder anfahren und kaum läuft, der heißt es, alle Maschinen wieder rückwärts, wir müssen wieder anhalten. Und das ist, da habt ihr offensichtlich völlig anders und viel präziser und spontaner arbeiten können.
Ja, wir konnten uns eben wirklich auf die Szene und auf das Bild konzentrieren. Und ich muss sagen, am Set herrschte immer eine totale Konzentration, weil das kam schon einmal vom Fassbinder selbst, der da sehr streng war. Und dann eben, es war ja auch so wenig Zeug am Set. Wir hatten eine Kamera, also wenn es hochkam, hatten wir einen Elemak und einen Tonmann, der mit so einem langen Richtmikro da in der Ecke stand irgendwo und den Primärton fischte. Und das war es eigentlich. Und das macht eine Menge aus. Jetzt haben wir Videozeug dabei und also was wahnsinnig auffällt manchmal und auch sehr ablenkt. Weil es einfach nicht funktioniert oder die ganze Truppe steht vor dem Monitor und gibt Ratschläge und so weiter. Also das ist eine ganz andere Arbeitsweise, als damals war eben. Ne? Und da hat man wirklich sehr, sehr hoch konzentriert gearbeitet.
Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, hier hinten. Wenn Sie, bis das Mikro dorthin kommt, wie viel, da war auch Licht am Set, also da haben Sie auch was aufgebaut bei Angst, Essen, Seele auf. Ja. Weil Sie gerade meinten, dass es so wenig ist, also von der Technik her.
Ja, nee, das waren natürlich weniger, aber so, dass natürlich was belichtet werden konnte. Und ich meine, das war so, man musste alles leuchten, weil bei unseren 100 ASA Empfindlichkeit reicht irgendwie so ein vorhandenes Licht nachts natürlich überhaupt nicht aus. Und außerdem habe ich immer das gemacht, weil du damit natürlich, es ist ganz selten, dass ein Licht, was da ist, zufällig auch stimmt. Und so, ich hab ja immer damals einmal aus der Not heraus und zweitens auch aus optischen Gründen, fand ich immer ganz gut. Ich habe das ja so immer sehr punktuell geleuchtet. Ich hatte damals so ein paar Janibeams, die hatte so 800 Dinger und da habe ich einfach so Lichtkleckse gemacht. Das sieht man sehr gut in der Schlussszene von Zärtlichkeit der Wölfe, die totale Straße, die dann nach hinten geht, wo wir dann mit so einem Jeep am Hof fahren. Da habe ich, immer so ein paar Janni Beamschen gebaut und dadurch hast du natürlich schon mal ein Licht und hast auch eine Atmosphäre, weil rundum seufzt ab und so. Nicht? Das ist ein einfaches Mittel, aber geht ganz gut.
Ja, die Frage ist schon halb beantwortet, aber ich wollte auch nochmal auf die Beschränkung der Mittel kommen, ob die Beschränkungen der Mittel nicht oft auch ein Vorteil sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, bei John Rabe, da standen nur zwei vollgeladene Licht-LKWs vorm Set. Und das ist natürlich oft mehr Behinderung als Nutzen. Und da wollte ich mal gerne deine Einstellung dazu wissen. Also ich habe so den Eindruck, dass du sehr gern mit beschränkten Mitteln arbeitest, obwohl das manchmal auch Nachteile hat, wenn man nur, 50 ASA-Material zur Verfügung hat und 5 Jannis, wie du sagst, dann musst du natürlich auch das Licht sehr direkt setzen, damit du überhaupt eine brauchbare Blende bekommst. Aber unterschätzt du auch sehr dieses aus dem Vollen Schöpfen, jetzt mit digitalen Kameras, die 500 ASA haben, wo du ein Minimum von Licht setzen kannst und es sieht trotzdem ganz toll aus? Das war die eine Geschichte. Dann wollte ich aber auch nochmal nachfragen nach der Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Also gerade jetzt in dem Film, den wir gerade gesehen haben, ist es ja oft so, diese Szene zwischen Emmy und dem Ali, finde ich unglaublich anrührend und das habe ich selten sowas gesehen. Andererseits sind diese Szenen im Treppenhaus mit den Nachbarinnen, finde ich ganz gruselig, ehrlich gesagt. Und
Gruselig, warum?
Ja, ich finde die so gestellt und so aufgesetzt und so plakativ. Ja, und das ist,
ja sicher, aber ja? Das war natürlich auch das ein Stilmittel von meiner. Das war ja alles so. Ne?
Aber da hätte ich mal gerne gewusst, habt ihr da Diskussionen darüber gehabt?
Nein. Haben wir nicht, nee. Nein. Weil es war ja von vornherein klar, dass der Film sehr, sehr, ja, auch sehr, sehr artifiziell werden würde. Und so wirkt er ja auch. Und das war auch Absicht. Das hat ja immer noch was vom Theater auch, finde ich. Also diese Filme haben alle was Theater hat, das irgendwie, finde ich. Und da gefallen sie mir auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Das ist eine Sache, die hat was. Für bestimmte Themen und für bestimmte, ja, also für, wenn man so eine Künstlichkeit erreichen will. Und das hat mir schon recht gut gefallen. Die andere Frage ist da mit dem, ob ich das auch, also, natürlich dann bei John Rabe hatte ich den hundertfachen Lichtaufwand von Angst in Seele auf. Der Film ist vielleicht nicht ungefähr 100-mal so gut wie der Angst in Seele auf, aber das musste je nach Erfordernissen abschätzen. Ich meine, so der kleine Film, der braucht eben nicht viel, der kann wirklich so eine Beschränkung haben. Und ein großer Film wie John Rabe, das geht einfach nicht, weil du hast da ja auch Massenszenen, du hast Szenen mit großen Studiobauten und du hast viele VFX-Sachen und viel Greenscreen und so, das braucht alles Licht und darum braucht man einfach für gewisse Größen, also für gewisse Filme mehr Licht.
Aber wenn ich nach der Freude an der Arbeit frage, die macht beides Freude.
Ja, mit so beides Freude, ja klar. Gut. Ist ja immer.
Vielleicht, wenn das Mikro wieder rüber wandert, auf die andere Seite, kurz ergänzen. Meldet sich schon länger, oder? Ganz kurz zu der Frage nach der digitalen Arbeit, die gerade auch aufschien. Es gibt ja jetzt heute auch Kameras, die so lichtempfindlich sind, dass man, also es gibt so Beispiele, ich arbeite nicht als Kameramann, insofern kann ich nicht sagen, wie das funktioniert, aber es gibt Beispiele von Kameras, die können sogar bei Mondlicht Aufnahmen machen.
Das wollte ich schon, ja. Das ist natürlich so. Die Sache mit der Empfindlichkeit ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, wie man daraus dann auch eine gewisse Atmosphäre entwickelt. Ich meine, ich kann natürlich in diesem Raum hier jetzt da eine Totale machen. Siehst du alles. Also ich brauche mir nicht viel Licht, aber es ist irgendwie... Für mein Empfinden wäre das ein langweiliges Bild, weil das ist ganz, ganz gleichmäßig. Es ist zwar alles gut
sichtbar,
belichtet und sichtbar, aber es hat keine Atmosphäre. Und da ist jetzt die Tat für mein Empfinden nicht. Und da werde ich natürlich jetzt schon ein Licht setzen, ob ich es brauche oder nicht. Also selbst bei hochempfindlichen Kameras sollte man manchmal das unterstützen, finde ich. Weil sonst nur was abfilmen, das ist auch ein bisschen langweilig. Denn ich meine, das Bild wäre natürlich nicht so langweilig, weil der Peter Ott da sitzt und strahlt und so. Dann wär's dann die
okay. Schön, dass ich gerade jetzt dran bin, Jörg Häusler. Ich habe eine Frage gerade zu dem Licht, Jürgen, weil du sagst, eigentlich machst du immer ein bisschen Licht. War das wirklich auch so? Ich vermag es kaum zu glauben, bei Christiane F. Bahnhof Zoo. Ich denke da an zwei Szenen konkret, wenn die Kids oben auf dem Europacenter sind, unter dem Mercedes-Stern, und er zündet sich eine Zigarette an. Ne? Das flammt in dieser... ganz stark, schon ziemlich unterbelichtet gewesen, denke ich. Aber dann flammt das Zündholz für das Zigarettenanzünden auf und sein Gesicht oder ihr Gesicht wird erleuchtet. Und eine andere sehr extreme Szene fand ich, wenn sie mit dem ersten Todesopfer, ihre 14-jährige und dann noch nicht mal 14-jährige Freundin, wo sie da irgendwo in der U-Bahn am Treppenabsatz sitzen. Da wären empfindliche Kameras heute wahrscheinlich hilfreich, wenn man den Film heute drehen würde. Aber jedes Licht, was ich mir dazu denke, so richtig es hier wäre, um es dramatischer zu machen im Saal, aber dort auf den Bahnsteigen, glaube ich, wäre jedes Kameralicht doch vielleicht Atmosphären zerstörend gewesen, eben von genau dieser. Das würde mich interessieren. Und deine Frage zum heutigen Einsatz von Zoom-Objektiven, weil das war bei Eisenhans, fand ich das sehr schön, sehr dezent, aber deine...
Du stopp mal, ich kann das nicht alles so speichern. Du. Also ich fange jetzt mal mit der Dings an, mit Christiane F. Ja, da, unter dem Mercedes, das habe ich noch gedreht. Und da habe ich wirklich mit dem Licht von oben, also von dem Stern, der sich ja ständig drehte, und dadurch hast du einen ständigen Lichtwechsel gehabt. Ich habe natürlich ein bisschen da nachhelfen müssen, weil wir hatten damals gerade mal ein 400er Material gerade bekommen. Und das war noch nicht so, also lange noch nicht so gut wie das heutige. Und es war einfach so wirklich am Limit. Und das sieht man ja auch an einem aufleuchtenden Streich, wenn das so das Gesicht erhält, dann arbeitest du mit sehr wenig Licht. Bei dem anderen Motiv, wo die beiden da auf der Treppe sitzen, das ist, muss ich sagen, ist schlichtweg unterbelichtet, und ich hätte es auch so nicht rausgegeben. Ich habe das aber nicht gedreht, muss ich ehrlich sagen. Ich ziehe mich da raus. Das war ja auch ein Film, wo ich nach 7 Wochen, glaube ich, rausgegangen bin, beziehungsweise entsorgt worden bin aus politischen Gründen. Und dann, das war dann von dem Kollegen, aber ich kann mich auf die anschwärzen. Also ich weiß, wie das denn manchmal sich selbstständig da. Also, ja. Also das war jedenfalls unterbelichtet, und da hätte ich in jedem Fall zusätzlich gegeben, damit so ein Streiflicht von oben hätte ich gegeben. Aber da war ich nicht dabei, wie gesagt. Aber manchmal ist sowas einfach nötig, um irgendwas zu akzentuieren.
Kann ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Ich weiß nicht, ob es alle wissen. Also der Regisseur wurde vor dem Dreh ausgewechselt. Roland Klick wurde gegen Uli Edel ausgetauscht. Und wie kam es zum Ihrem Ausstieg? Oder?
Zu meinem Auswechseln. Ja, das war halt so, wir haben gedreht immer. Und ich habe dann mit dem Uli Edel, dem endgültigen Regisseur nachher, haben wir uns lange unterhalten, vorher, das war ja auch ein relativ großes Projekt, ob er das so haben wollte, wie ich das so vorgeschlagen hatte. Er hatte, bevor wir anfingen, nur einen Fernsehfilm gemacht, das Ding, und das war ein Film, der aus der Hand gedreht worden war und also sehr, sehr also recht flexibel, möchte ich mal sagen, waren die da. Und Uli wollte aber ein ganz dezidiertes Licht haben und ganz, ganz bestimmte Quadrage haben und ganz bestimmte Auflösungen und Fahrten und sowas. Und da habe ich sehr oft gesagt, Uli, dann müssen wir uns aber festlegen auf Richtung und sowas. Sonst, das dauert eben Umleuchtung und so, das dauert ein bisschen. Okay, machen wir so. Aber wir haben gedreht und wir kamen immer mehr ins Hängen, so zeitmäßig, wie es natürlich ist, wenn du einen von so planst und dann auch können wir nicht dann einen oder so und dann einen von so und dann so, also zur Absicherung. Dann kommt es einfach ins Schleudern. Und dann kam irgendwann ein Anruf von einem Kollegen, das war ein Samstag. Ich weiß noch genau, kam ein aus Stuttgart ein Anruf. Ey, sag mal, wie ist denn das bei euch am Set? Wie ist denn die Atmosphäre da? Wie ist die Stimmung? Ich so, naja, okay, ist ganz gut. Warum? Ja, ich bin da sowieso. Und ich bin am Montag da bei euch. Also, na, ist ja schön, aber was bist du denn da? Ja, ich mach doch die Kamera denn da. Ach so, ich so, na, prima. Dann kommen wir her. Müssen wir darüber reden. Und bin ich. Und wir hatten uns zur Regel gemacht mit Uli Edel und dem Regie-Team, dass wir uns am Wochenende immer treffen, um die Auflösung für die nächste Woche zu machen. Und dann bin ich am Sonntagmorgen dahin gegangen zu Uli, habe gesagt, Uli, ich habe da einen Anruf gekriegt. Was weißt du davon? Nee, ich weiß gar nichts. Uli, du wirst doch nicht sagen, dass dein Produzent den Kameramann schickt, ohne dich zu informieren davon. Oder? Nein, ich weiß es nicht und ich will dich und ich behalte dich auch. Da habe ich gesagt, ich kann dir nicht glauben. Also ich höre dann auf. In jedem Fall, ich hätte also, das war klar, dass ein Wechsel stattfinden sollte, weil einfach, ich habe nachher mit dem Eichinger gesprochen habe, also der war dann 3 Tage später aus Amerika wieder da. Was war denn das für ein komisches Ding jetzt und so? Und dann sagt er, ja, das war eine politische Entscheidung. Er hat schon den zweiten Regisseur gehabt und dann kann ich den Regisseur raustun, sondern dann muss er da kaum angehen. Er hatte erwartet, also was ich niemals mache, dass ich den Regisseur einfach pushe und sage, komm, nächste, zack, das haben wir gemacht, zack, nächste. Und das mache ich nicht, ich mache, wenn er noch was will, wenn er meint, noch nicht glücklich zu werden, damit mache ich eben noch eine andere. Aber ich habe es überlebt und alles ist schön.
Also noch eine zweite Frage zum Zoom-Einsatz heute im Bezug darauf, dass hier beim Eisenhans einen ganz sanften Zoom gibt und die Frage ging in was Sie vom Zoom heute halten, vom Einsatz vom Zoom heute, so sehr allgemein erstmal.
Meinst du jetzt als Stilmittel sozusagen, so als so on Zoom oder sowas?
Du hast ja gesagt, die Cooks sind dir deine liebsten Objektive. Mhm. Und in den 70ern war ja Zoomfahrten, also bis zum Exzess, ja, überstrapaziert. Ja, klar. Aber ich fand das ich kann mich bis heute auch nicht so nur für die Festbrennweiten, fürs Festbrennweiten-Dogma begeistern. Und ich fand das einen wunderschönen dieser Rückzoom, wenn er in der Liebesgeschichte, wenn er mit ihr in der Zeitung das Lesen beizubringen versucht. Und du bist so auf der Fingerspitze von den beiden und es geht dann so langsam zurück. Da muss ich sagen, hätte mich ein harter Rückschnitt in eine totalere mehr rausgerissen. Also ich finde den Zoom auch manchmal wirklich gerechtfertigt und nicht nur, um eine Dollyfahrt noch irgendwo ein bisschen auszugleichen oder ranzudrücken, unmerklich. Also schon so merklich.
Also ich habe meistens so oder sehr oft verwendet eben so eine Zoomfahrt als Verlängerung der Dollyfahrt oder so, weißt du? Und das habe ich, glaube ich, da auch gemacht, weil natürlich mit der fixen Optik nicht so nah rankommst, um dann auch nachher die ausreichende Totale zu haben. Also da habe ich das immer kombiniert. Aber es gibt natürlich absolut Effekte, wo der Zoom also gut ist und gerechtfertigt ist. Wenn man so eine pointierte Fahrt auf jemanden zu machen, so eine Zoomfahrt oder sowas. Klar, aber ich meine, das ist immer eine Abwägungssache. Ich mag gerne Fixlinsen und nehme aber auch Zooms immer natürlich, also je nachdem. Ja, ich habe das ist also für mich absolut kein Dogma irgendwie.
Es gab, glaube ich, noch eine Meldung, oder hat sie sich erledigt? Okay, wir müssen auch zum Schluss kommen, dann würde ich eine letzte Frage noch stellen. Ist Fassbinder also der Regisseur, mit dem Sie am häufigsten zusammengearbeitet haben? Sie haben ja oft arbeiten Sie mit jungen Regisseuren zusammen. Also immer wieder geben Sie jemandem neuen eine Chance, obwohl Sie natürlich schon mit vielen namhaften Regisseuren zusammengearbeitet haben. Ist es so ein Wunsch, immer was Neues auszuprobieren? Und wie ist es quasi auch ein Wunsch, dann nicht weiterzuarbeiten mit jemandem, mit dem man schon viel gearbeitet hat?
Ja, also die Sache ist, also mit Fassbinder, also mit Robert van Ackeren habe ich, glaube ich, 7 Filme gedreht, mit Kügelmann habe ich auch 7 Filme gedreht, glaube ich. Also, ja, das waren, glaube ich, die am meisten, mit denen ich am meisten gedreht habe. Das andere ist, also mit jungen Leuten arbeite ich sehr gerne, weil dann natürlich auch so frische Sehweisen mal reinkommen und frische Ideen und sowas. Also und man ist ja, naja, man ist ja nicht mehr so ganz jung. Und wenn ich mit einem gleichaltrigen Regisseur drehe, was toll sein kann, absolut, weil natürlich auch die Erfahrung da ist und so, das gibt natürlich auch was. Aber du mit jungen Leuten, die da kann man eben auch neue Sachen ausprobieren. Und auch, ich meine, ich bin manchmal 3-mal so alt wie der Regisseur. Oder ich hatte jetzt mit der Mara Eibelsfeld, habe ich den Spinnwebhaus gedreht, was ein ganz billiger kleiner Film war auch wieder. Und das hat großen Spaß gemacht, einfach weil wir da auch wieder was entwickeln mussten, was irgendwie was gibt und da war die einfach sehr offen, was ich dann machen wollte mit der Dekoration, mit dem Streichen der Wände, um die Spinnweben da besser sehen zu können und sowas. Da hätten viele gesagt, also das ist dunkle Wände, geht ja schon gleich gar nicht und so, aber das darauf achtet jetzt kein Mensch mehr, weil das ist jetzt da und das funktioniert. Und da ist einfach oft einfacher oder diesen für solche Sachen offen, ja, manchmal, denke ich mal. Und ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten, aber auch mit Älteren.
Ja, vielen Dank.
Es hängt sehr davon ab, von den Menschen eben. Also ich brauche immer eine ganz, ganz, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist eine Übereinstimmung so als Mensch. Das ist mir sehr wichtig beim Arbeiten.
Wie das bei das Spinnwebhaus aussieht, können Sie morgen sehen. Da wird der Film in der Vorpremiere gezeigt. Das startet dann Ende März im Kino. Um 15 Uhr geht es hier weiter mit Wolfzeit. Und im Anschluss gibt es noch ein Kameragespräch dann speziell zur Arbeit mit Michael Haneke. Dann vielen Dank. Vielen Dank. Ja.